Wir machen weiter mit dem Lukas-Evangelium. Ich mache das ja immer kontinuierlich weiter. Und heute ist ein sehr kurzer Abschnitt dran, nur zwei Verse. Und die zwei Verse machen nochmal so einen Rückblick. Wir stehen jetzt noch so richtig unter dem Eindruck von Karfreitag, von Ostern, von der Auferstehung. Auch jetzt schon in diesem Gottesdienst, durch die Lieder, durch die Gebete, die uns beschäftigt haben. Und jetzt gucken wir nochmal zurück. Wie begann das alles? Also nicht ganz zurück zur Geburt unseres Herrn Jesus, sondern wir gehen zurück zu seinem Dienstbeginn. Der Abschnitt, den wir heute vor uns haben, ist Lukas 3, die Verse 21 und 22. Dem voraus ging die Beschreibung des Wirkens von Johannes dem Täufer. Und wir lesen diese zwei Verse. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das ist der Text, der uns heute beschäftigen soll. Und er ist tatsächlich der Beginn, der offizielle Beginn des Dienstes des Herrn Jesus. Er war etwa 30 Jahre alt, das hören wir dann danach, Vers 23, etwa 30 Jahre alt. Und das war genau das Alter, bei dem auch der Dienst begann für die Kehatiter, ein Stamm aus den Leviten, die am Hochheiligen im Tempel dienten. Das war im Gesetz genau vorgeschrieben und festgelegt. Mit 30 Jahren begann ein Kehatiter seinen Dienst am Hochheiligen. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass auch unser Herr Jesus in seinem 30. Lebensjahr seinen Dienst begann, der dann damit endete, was es schon so vor Augen stand heute, das Kreuz. Die Erlösung, die Errettung, die Versöhnung mit dem Vater und am Ende die glorreiche Auferstehung, die uns Leben bringt. Und dieser Text, den wir heute haben, diese zwei Verse sind auch deswegen so bedeutsam, weil die Dreieinigkeit unseres Gottes darin so wunderbar zum Ausdruck kommt. Jesus ist es, der hier im Zentrum steht, der zu Johannes gekommen ist und sich taufen lassen will. Jesus, der Sohn, der Geist Gottes, der Heilige Geist, kommt auf ihn hernieder. Und eine Stimme aus dem Himmel, die Stimme des Vaters, kommt und sagt: Du bist mein geliebter Sohn. So dicht die ganze Gottheit zusammen, an diesem Ort am Jordan, in diesem Moment. Aber warum lässt sich der Jesus eigentlich taufen von Johannes? Wer sich an die letzte Predigt von mir erinnert, der weiß, dass Johannes ja eine Taufe zur Buße gepredigt hat. Er hat die Sünder gerufen zur Umkehr. Ist Jesus auch ein Sünder, dass er diese Taufe der Buße in Empfang nehmen müsste? Alle, die die Bibel schon ein bisschen genauer kennen, können sofort sagen: Nein, natürlich nicht. Es gibt so viele Stellen, mindestens drei sind ganz offensichtlich, wo es heißt, dass Jesus ohne Sünde war. Aber, und das müssen wir uns bewusst machen, er stellt sich ganz bewusst zu denen, für die er auf diese Erde gekommen ist, zu den Sündern. Und wenn ihr euch mal hineinversetzt in den Vater, den himmlischen Vater, Gott, der vom Himmel herunterschaut auf seinen Sohn, wo sieht er den? Er sieht ihn nicht bei den Reichen dieser Welt. Er sieht ihn nicht bei den Erfolgreichen dieser Welt. Er sieht ihn auch nicht bei den Mächtigen dieser Welt. Auch nicht bei den Gelehrten in den Studierstuben oder im Tempel. Nein, wenn der Vater in diesem Augenblick herunterschaut, dann sieht er ihn bei den Menschen, die ihn und die den Vater am nötigsten haben. Bei den Sündern, die sich ihrer Sünde bewusst geworden sind und umkehren wollen. Dort sieht der Vater seinen geliebten Sohn. Dort stellt sich der Sohn, der selbst sündlos war, unter diese Menschen. Er hätte diese Taufe nicht nötig, aber er stellt sich zu denen, die sie nötig haben. Und Taufe, das wird den meisten nicht neu sein, Taufe ist ein Bild vom Tod. Das Hineingehen in den Jordan ist sprichwörtlich geworden, ein Bild des Todes. Das ist ja auch für uns ein Sprichwort, über den Jordan gehen. Wer kennt das nicht, dieses Sprichwort? Wenn etwas über den Jordan geht, dann ist es kaputt oder ein Lebewesen ist tot, gestorben. Wo kommt dieses Sprichwort her? Aus 5. Mose 12, Vers 10. Das Volk Israel soll über den Jordan gehen. Und was bedeutet das für das Volk? Es bedeutet eine Errettung heraus aus den alten Gebundenheiten, aus dem Leben der Sklaverei in Ägypten, aus Bedrängnis, aus Schuld, aus Leid. Und es bedeutet ein Hinübergehen in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen, in das, was der Vater dem Volk zugesagt hat. Und das ist ein Sinnbild für das Leben eines jeden von uns. Über den Jordan gehen heißt, aus der Welt der Bedrückung hinüberzugehen in das himmlische Reich, in das Reich des Vaters. Jesus wird später einmal sagen in seinem Dienst, ich gehe hin zu meinem Vater, ich werde eine Wohnung für euch bereiten und dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Da ist unsere endgültige Heimat. Im Hebräerbrief heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, doch die zukünftige suchen wir. Das heißt über den Jordan gehen und dieser Jordan, da ist es, wo diese Taufe stattfindet und auch das wird kein Zufall sein. Johannes tauft im Jordan und rabbinische Tradition geht sogar davon aus, dass es genau der Ort ist, wo Johannes taufte, wo das Volk Israel tatsächlich über den Jordan gegangen ist, um das verheißene Land in Besitz zu nehmen. Und hier steht jetzt unser Herr Jesus und lässt sich auch taufen. Er geht hinein in den Jordan. Es wird mit Sicherheit eine Taufe gewesen sein, wo die Menschen ganz untergetaucht wurden. Er geht hinein, er stirbt sprichwörtlich. Er kommt hinaus aus dem Wasser, er steigt hinaus aus dem Jordan, ein Bild für die Auferstehung, für das neue Leben. Und wir haben es hier gelesen in unserem Text, im Vers 21, der Himmel öffnete sich. Also auch gleichzeitig haben wir hier noch ein Bild der Himmelfahrt vor uns. Was auch auffällt hier an diesem Vers ist, der Beginn des Dienstes Jesu, wie Lukas ihn uns hier schildert, der beginnt mit Gebet. Jesus betet. Wenn Jesus das so wichtig ist, zu seinem Vater zu beten, vor so entscheidenden Momenten, wie viel mehr sollte uns das wichtig sein? Und wie viel mehr sollte uns das zur Gewohnheit werden, zu beten, bevor wir an unseren Dienst gehen? Und Jesus betete und dieses Gebet bewirkt tatsächlich Massives. Der Himmel öffnete sich. Das heißt dort tatsächlich so, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde. Dann wurde der Himmel geöffnet, nachdem Jesus gebetet hat. Also Gebet, so wird uns ja auch später Jesus in seiner Bergpredigt lehren, kann nicht nur Berge versetzen, es kann auch den Himmel öffnen. Und ihr Lieben, das ist eigentlich noch viel wichtiger. Es öffnet den Himmel und der Vater hört uns, wenn wir beten. Und nicht selten antwortet er auch. Und hier antwortet er sogar richtig hörbar, sodass es nicht nur der Herr Jesus selbst gehört hat, sondern auch andere. Dazu gleich noch mehr. Was jetzt auffällt, ist in Vers 22, der Heilige Geist kommt in Gestalt, in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf Jesus hernieder. Warum denn das? Was soll das? Wieso? Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr an Tauben denkt. Ich muss dann immer erstmal an meinen Schwiegervater denken. Der mochte Tauben überhaupt nicht. Die haben ihn morgens geweckt und die haben auch noch alles voll. Er hätte sich am liebsten ein Luftgewehr gekauft, hat er mir mal erzählt, und die Tauben verjagt. Oder hat er dann nicht gemacht. Ist, glaube ich, auch verboten. Aber das ist so das, was mir bei Tauben immer dann als erstes einfiel. Aber wenn man mal genauer in die Bibel guckt, das ist das Gegenteil. Tauben sind in der Bibel sehr, sehr hoch geachtete und geschätzte Vögel. Das ist mal eine Hausaufgabe für ein Bibelstudium oder ein Thema für einen Hauskreis. Guckt mal nach Taube in der Bibel mit einer Konkordanz oder einem Computerprogramm heute. Ist hochspannend. Tauben übrigens, das wissen vielleicht auch schon manche von euch, manche nicht, sind sehr, sehr treue Lebewesen. Die bleiben in der Regel mit einem Lebenspartner ihr ganzes Leben zusammen. Also von daher schon ein sehr gutes Vorbild eigentlich für uns Menschen. Eine Taube begegnet uns auch schon recht früh im Alten Testament. Wem fällt da was ein? Genau daran dachte ich, Sieglinde, bei Noah. Noah sendet eine Taube aus, um zu gucken, ist das Gericht schon vorbei? Ist die Erde bewohnbar? Können wir sozusagen unsere Rettungsarche verlassen? Ist das Land wieder da? Noah sendet eine Taube aus und zunächst findet sie keinen Ruheplatz und kommt zurück. Und irgendwann hat sie dann einen Ruheplatz gefunden. Und das, ihr Lieben, übertragt das mal auf das, was hier passiert. Hier kommt die Taube herunter aus dem Himmel und sie findet einen Ruheplatz. Der Herr Jesus, das ist ein würdiger Ruheplatz für so einen Vogel, für die Taube. Also vielleicht deswegen hat Gott der Vater eine Taube geschickt, um den Menschen das zu zeigen. Es geht um Rettung bei der Taube und es geht um einen guten Ruheplatz. Vielleicht deswegen die Taube. Es gibt noch einen Grund vielleicht. Die Taube ist ein ganz wichtiges Opfertier im Alten Testament. Und damit sind wir bei dem, was uns schon vorhin auch in den Liedern beschäftigt hat. Hier steht schon das Opfer wieder vor uns. Es ist nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen, wenn der Herr Jesus seinen Dienst beginnt, sondern von Beginn an steht schon der Gedanke des Opfers vor Augen. Und die Taube ist ein Opfertier, das sich auch arme Leute leisten können. Reiche Leute waren zu bestimmten Festen aufgefordert, durch das Gesetz Mose teurere Opfertiere, ein Lamm oder sogar noch größere Tiere zu opfern. Arme Leute konnten sich das nicht leisten. Aber eine Taube zu opfern, das konnten sich auch die armen Leute leisten. Und wenn wir dann irgendwann mal weiter voranschreiten mit dem Lukas-Evangelium, dann werden wir sehen, dass gerade dem Evangelisten Lukas das so wichtig ist zu berichten, dass der Herr Jesus ein besonderes Augenmerk und ein besonderes Herz gerade für die Armen hat. Und nicht nur, wie Matthäus schreibt, für die geistlich Armen, sondern auch für die ganz real, materiell armen Leute. Da wird Lukas einige Schwerpunkte legen in seinem Evangelium, um das zu betonen. Und auch das steht uns hier schon vor Augen, ganz zu Beginn des Dienstes unseres Herrn. Die Taube, das Opfertier, das sich auch die Ärmsten der Armen leisten können, das kommt auf den Herrn Jesus hernieder und findet dort einen Ruheplatz. Und dann vielleicht noch ein weiterer Grund, warum der Heilige Geist in so sichtbarer Form herniederkommt. Es macht deutlich, es ist eine Person. Da ist ein Lebewesen, das herunterkommt. Der Heilige Geist sichtbar gemacht durch ein Lebewesen, durch eine Taube, durch ein fassbares Lebewesen. Und das, wenn man die Bibel weiter studiert, das Neue Testament weiter studiert, fällt einem auch auf. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie so ein mysteriöses, waberndes Kraftfeld, sondern der Heilige Geist ist eine Person. Es gibt so viele Stellen im Neuen Testament, die Eigenschaften berichten, Handlungen berichten vom Heiligen Geist, die nur über eine Person gesagt werden können. Das können und wollen wir hier nicht vertiefen, vielleicht passiert sowas mal in einer Pfingstpredigt, aber der Heilige Geist ist eine Person und wir mit dem Wissen, was wir heute haben aus dem gesamten uns vorliegenden Neuen Testament, können sagen, der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Lukas übrigens hier in unserem Text schreibt, der Heilige Geist kommt in leiblicher Gestalt wie eine Taube herunter. Matthäus in seinem Evangelium schreibt, Geist Gottes. Daran sehen wir auch schon, weil es das gleiche Ereignis ist, was berichtet ist, da ist kein Unterschied, ob wir Geist Gottes sagen oder Heiliger Geist, es ist dasselbe gemeint. Und Markus, der ja auch das kürzeste Evangelium aufgeschrieben hat, hat auch dort etwas gekürzt und hat nur Geist geschrieben, der Geist. Also auch das, wenn wir nur vom Geist reden, dann meinen wir den Geist Gottes, dann meinen wir den Heiligen Geist. Und jetzt kommt am Ende eine Stimme aus dem Himmel. Warum passiert das denn nun noch? Nun, also ganz einfach vielleicht auch deswegen, damit das Volk nicht denkt, Jesus sei ein Sünder. Denn alle, die da gerade zusammen sind, sind deswegen dort, weil sie Sünder sind. Vielleicht mal abgesehen von ein paar Pharisäern, die sich das nur angucken wollen und selber nicht mit einem bußfertigen Herzen gekommen sind. Aber das Volk insgesamt dort, was dort zusammengekommen ist zu Johannes dem Täufer, ist deswegen da, weil sie erkannt haben, wir sind schuldig geworden an Menschen und an Gott. Wir sind Sünder. Und wir wollen diese Taufe zur Vergebung der Sünden, diese Taufe der Umkehr von Johannes bekommen. Und damit das Volk von vornherein klar sieht, der, der sich dort mitten unter die Sünder gestellt hat, ist selbst nicht Sünder, hat es nicht nötig, kommt diese Stimme aus dem Himmel, die dann sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und dieses Wohlgefallen, was der Vater aus dem Himmel dort ausdrückt, ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, wir finden, wie gesagt, später im Neuen Testament noch genug andere, dass Jesus keine Sünde kannte. Also durch diese Stimme aus dem Himmel offenbart der Vater seinen Sohn. Die Menschen sind bislang zu Johannes gekommen und jetzt kommt plötzlich eine Stimme aus dem Himmel, und die sagt, du bist mein geliebter Sohn. Da geht gewissermaßen gleich der Finger auf einen ganz bestimmten Menschen dort und zeigt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und dann sollte eigentlich für alle Dabeistehenden klar sein, wenn das der Sohn des himmlischen Vaters ist, dann müssten wir dem folgen. Und das wird dann ja auch passieren. Das Volk, was so dabei stand und das gehört hat, das wird vielleicht, wenn sie regelmäßige Gottesdienstbesucher sind, sag ich mal, in der Synagoge oder im Tempelgottesdienst, dann werden sie vielleicht auch an Jesaja 42, Vers 1 gedacht haben. Diese Prophezeiung, die Gott dort spricht, Jesaja 42, Vers 1, siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Was für eine Prophezeiung. Und sie ist hiermit so sichtbar zur Erfüllung gekommen, dass diese Prophezeiung sich jetzt erfüllt, sagt diese Stimme ganz deutlich aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohl Gefallen gefunden. Und dass das nicht nur Jesus selber gehört hat, wird auch daran deutlich, wie das Matthäus überliefert hat. Er hat nämlich die Stimme aus dem Himmel so berichtet, dieser ist mein geliebter Sohn. Das macht deutlich, dass es nicht nur Jesus selbst gehört hat, sondern mindestens auch Johannes, wahrscheinlich das Volk, was da stand, diese Stimme gehört hat. Damit ist quasi Jesus, der Mensch Jesus, autorisiert, in Dienst gesetzt von Gott, dem Vater, dem Gott des Volkes Israel, Jahwe, und hingewiesen auf ihn, den sollt ihr hören. In 1. Mose 22, Vers 2, 1. Mose 22, Vers 2, da wird von Abraham etwas verlangt, wo manche von uns echt Probleme mit haben, was das sollte und wie Gott sowas machen kann. 1. Mose 22, Vers 2, ahnt jemand, was das ist? Opferung Isaaks. Opferung Isaaks findet ja nicht statt, so viel schon mal vorweg. Aber dort heißt es 1. Mose 22, Vers 2, und er sprach, also Gott, der Vater sprach, nimm deinen Sohn, zu Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Der Gott, an den wir glauben, verlangt ein Menschenopfer? Und das auch noch von dem, der Vater unseres Glaubens ist, Abraham, den er herausgerufen hat aus seinem Land, wo er wohnte, auf eine lange Wanderschaft geschickt hat, dem er einen Sohn verheißen hat, der in hohem Alter noch dieses verheißene Kind bekommen hat, das soll er plötzlich hergeben und opfern? Die meisten von euch werden wissen und kennen diese Geschichte, dass Gott diese Opferung am Ende nicht verlangt, sondern auch dort eine Stimme kommt und sagt, tue es ja nicht, und hinweist auf ein Tier, was sich verfangen hat im Gebüsch und was stattdessen geopfert wird. Aber ihr Lieben, warum gibt es denn dieses Ereignis? Warum wurde Abraham, und jeder Vater, auch jede Mutter kann sich da hineinversetzen, was das bedeutet? Wenn Gott sowas von einem Menschen verlangt, wie kann das angehen? Warum hat Gott das gemacht? Ihr Lieben, er hat das nur deswegen gemacht, weil er damit uns etwas zeigen wollte, nämlich dass das nur einer wirklich tun kann und tun muss, seinen geliebten Sohn hergeben und opfern. Und das ist der Vater, das ist Gott selbst. Also diese ganze Geschichte bei Abraham und der Opferung Isaaks ist nichts anderes als eine Prophezeiung auf das hin, was nur Gott wirklich tun muss, tun kann und auch nur das Opfer, was Gott selber bringt, seinen geliebten Sohn in den Tod geben, hat die Folge, dass Menschen errettet werden können. Abrahams Opfer hätte nichts gebracht, aber es zeigte den Glaubensgehorsam Abrahams und es zeigt uns den Weg, den Gott von Anfang an vorgesehen hat für die Errettung der Menschen. Ein Vater opfert seinen einzigen Sohn, den er lieb hat. Und das wird auch, und da sind wir wieder bei dem, womit wir uns Ostern, Karfreitag und auch vorhin schon beschäftigt haben, hier am Beginn des Dienstes unseres Herrn Jesus schon. Die Stimme aus dem Himmel deutet genau das an und die Worte sind die gleichen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Gott gibt seinen einzigen geliebten Sohn und er wird ihn zum Opfer hingeben. Eine weitere Prophezeiung genau auf dieses hin ist Jesaja 53, Vers 10. Dort heißt es, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Das ganze Kapitel Jesaja 53 ist ein so deutlicher Hinweis auf das, was Jesus getan hat, dass tatsächlich in den Synagogen-Gottesdiensten der Juden dieses Kapitel bei den Lesungen übersprungen wird. Es ist rausgestrichen worden. So wie ich mal nachgelesen habe, ist es wohl früher, also vor mehr als 2000 Jahren, in den regelmäßigen Lesungen mit drin gewesen. Und Israel hat das und tut das auch heute noch auf sich als Volk beziehen, diese Prophezeiung. Aber die Parallelen zu dem, was sich in dem Leben Jesu ereignet hat, die sind für jeden, der beides kennt, so offensichtlich, dass das aus der Synagogenlesung jetzt weggelassen wird. Umso mehr sollten wir uns das immer wieder vor Augen führen, dass das der Weg, den Gott vorhatte für die Errettung, prophezeit wurde, angekündigt wurde. Und damit, finde ich, fällt es uns noch leichter, das zu glauben, auch wenn wir so vieles davon nicht verstehen können. Wie geht es nun weiter? Wir sind mit unserem Text quasi am Ende. Aber noch ein kurzer Ausblick. In Lukas 4, Vers 14, dazu werden wir dann irgendwann mal kommen, da heißt es, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Das ist klar, dass so ein Ereignis, eine Stimme aus dem Himmel, das Herabkommen des Heiligen Geistes in leiblicher Gestalt einer Taube, das bleibt nicht ohne Wirkung, das spricht sich rum. Und Jesus, heißt es in Lukas 4, Vers 14, geht in der Kraft des Geistes. Der Geist bleibt auf ihm, in ihm. Und Jesus selber sagt später in Johannes 14, die Verse 15 bis 19, die ich uns noch gerne lesen möchte, da sagt er, dass auch wir den Geist bekommen sollen. Wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Also der Herr Jesus verheißt uns diesen Geist. Und kurz vor seiner Himmelfahrt sagt er seinen Jüngern nochmal in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Dieser Kraft des Geistes, in der Jesus seinen Dienst dann begonnen hat, diese Kraft des Geistes sollen auch wir, jeder von uns bekommen. Das ist der Wille des Herrn. Bei Gläubigen in der Übergangszeit zwischen Altem Testament und Neuem Testament ist diese Taufe mit dem Heiligen Geist, das Herniederkommen des Heiligen Geistes, die Innewohnung des Heiligen Geistes, in der Regel noch ein zweites Ereignis nach der Bekehrung gewesen. Und zwar deswegen, weil sie ja schon gläubig vorher geworden sind. Natürlich sind die 12 Apostel, die Jünger Jesu, schon in der Zeit, wo sie mit ihm auf dieser Erde rumgereist sind und gedient haben, gläubig gewesen, bekehrt gewesen. Und dieses Senden des Heiligen Geistes zur Innewohnung in dem Gläubigen, wie es Jesus verheißen hat, ist zwangsläufig dann ein Ereignis, was von der Bekehrung in Anführungszeichen getrennt passierte. Und wir sehen, wenn man die Apostelgeschichte studiert, da ganz viel hin und her und durcheinander. Erst der Geist da und später erst die Wassertaufe. Andere erst Wasser getauft, aber haben nicht den Geist. Andere hatten nur die Taufe des Johannes. Auch das wurde offensichtlich in bestimmten Kreisen noch weiter praktiziert. Mussten dann nochmal die christliche Taufe auf den dreieinigen Gott im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden. Und haben den Geist bekommen. Also ganz viel, auch so ein bisschen verworrene Geschichten in der Apostelgeschichte. Also man muss vorsichtig sein, wenn man aus der Apostelgeschichte versucht, irgendwelche Lehren zu ziehen für uns, in welcher Reihenfolge was wie stattzufinden hat, muss man aufpassen, weil es ist eine Übergangszeit gewesen zwischen Altem Testament und Neuen Testament. Das heißt noch nicht, dass das die Regel so sein soll, wie das jetzt hier und da in der Apostelgeschichte mal passiert ist. In der Regel ist für uns das Bekommen des Heiligen Geistes bei der Bekehrung direkt passiert. Da gibt es einige Hinweise darauf. 1. Korinther 6, ich lese euch mal drei Stellen vor. 1. Korinther 6, Vers 19, da schreibt der Apostel Paulus, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Also er geht ganz selbstverständlich davon aus, jeden Christen, den er anschreibt, der Heilige Geist ist in euch und euer Leib ist in diesem Sinne halt ein Tempel des Heiligen Geistes. 1. Korinther 12, Vers 13, der gleiche Brief von Paulus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also auch keine Diskussion, keine Infragestellung. Wer Teil des Leibes Christi ist, wer zur Gemeinde gehört, wer bekehrt ist, der hat den Heiligen Geist. Das hat Gott gemacht. Er hat den Geist gegeben. Und vielleicht noch deutlicher, Epheser 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Vielleicht die deutlichste Stelle, Epheser 1, Vers 13. Als ihr das Evangelium eures Heils gehört habt, ich lese nochmal, und gläubig geworden seid, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Es ist also etwas, was ganz im Zusammenhang steht mit dem Gläubigwerden, die Gabe des Heiligen Geistes. Ist das Thema Heilige Geist damit dann quasi für uns erledigt? Wenn du weißt, ich bin gläubig, ich folge meinem Herrn Jesus, dann habe ich den Heiligen Geist abgehakt. Ja und nein. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter im Leben eines jeden Christen? ganz klar Wachstum. Anfangen tut das Leben eines Christen mit Buße und Taufe. Das haben wir bei Johannes dem Täufer gelernt. Buße, umkehren, sich taufen lassen. Das ist der Start. Und das ist sogar der Start, den unser Herr Jesus so bestätigt, dadurch, dass er sich da mitten drunter stellt. Wie geht es dann weiter? Die Gemeinde, Gemeinschaft. Apostelgeschichte 2, Vers 42, ganz knapp fasst eigentlich das Gemeindeleben zusammen. Da heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, also erstens Lehre und in der Gemeinschaft, das zweite, im Brechen des Brotes, also das Abendmahl und in den Gebeten. Diese vier Dinge. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das ist das, was unser Leben als Gemeinde ausmachen soll, unser Zusammenkommen ausmachen soll. Und drittens die Aufforderung, auch wenn ihr den Heiligen Geist in euch wohnend habt, immer wieder die Aufforderung, werdet voller Geist. Also man kann noch voller werden. Und das schreibt Paulus auch im Epheser 5, Vers 18. Und ich lese mal aus dem Zusammenhang und damit ende ich dann auch. Epheser 5, Verse 15 bis 20, da sagt Paulus, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, also Unkluge, ne? Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus. Denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern, und jetzt kommt es, werdet voller Geist. Und wie kann man voller Geist werden? Paulus gibt Beispiele. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Ist also gut, was wir hier machen. Lieder singen, Loblieder, geistliche Lieder singen. Und dem Herrn mit eurem Herzen singt, also nicht nur Worte mit den Lippen machen, sondern das Herz soll dabei sein. Und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also auch euch Musiker ganz besondere Verheißung eigentlich gesagt. Auch das Spielen selber führt dazu, dass ihr voll Geistes werdet. Sagt allezeit, schreibt Paulus dann weiter, sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist überhaupt ein Geheimnis eines glücklichen Lebens, dankbar sein. Amen.